möchte auch allen einen schönen guten Abend wünschen. Ich freue mich wieder über jeden, der hier ist. Wir steigen heute ein in ein spannendes Thema, das überschrieben ist mit dem Titel Das Bild des Tieres. Was ist das Bild des Tieres? Diese Warnung der Bibel, der Offenbarung vor dem Bild des Tieres reiht sich ein in die Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres. Wir können da auf diese Thematik ja schon aufbauen und wollen hier noch tiefer eindringen. Ich möchte alle einladen, mit mir ein Anfangsgebet zu sprechen und bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Vater, im Namen Jesu kommen wir vor dich hin und danken dir für das kostbare Vorrecht, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen. Wir wollen dich bitten um deinen Heiligen Geist, dass du uns erhältst und erleuchtest, damit wir erkennen, was du uns sagen möchtest. Amen. Wer von uns schon einmal bei unserem Daniel-Seminar anwesend war und hier beim Kapitel über Daniel 3, der wird heute feststellen, dass dieselbe Thematik ihm schon einmal begegnet ist, nämlich eben an dieser Stelle im Propheten Daniel. Daniel ist ja ein Endzeitbuch und im Kapitel 3 soll ein Bild aufgestellt werden, die ganze Welt soll sich vor ihm niederknien. Das ist für gläubige Menschen, so wie sie uns die Bibel darstellt, und die drei Hebräer waren ja solche gläubigen Gotteskinder, immer eine prekäre Konfliktsituation. Denn wo staatliche Mächte in den Bereich der Religion eingreifen, kommen Menschen, die an Gott glauben und der Bibel folgen wollen, in arge Konflikte. Denn die drei Hebräer waren in der Situation, dass sie sich vor einem Bild niederwerfen mussten, wo doch die 10 Gebote dies ausdrücklich verbieten. Hier in Offenbarung Kapitel 13 haben wir es wieder mit einem Bild zu tun. Und wie in Daniel 3 finden wir auch hier die Tatsache, dass jeder, der sich nicht vor dem Bild des Tieres niederbeugt, getötet werden soll. Also wieder verbunden mit einem Todeserlass. Wir wollen einmal aufschlagen, Offenbarung 13, Kapitel 15. Und hier, das ist in der Kanzsteinbibel, die Seite 265. Im Neuen Testament, Kanzsteinbibel, Seite 265, Daniel 13, Vers 266, Entschuldigung. Offenbarung 13, Vers 15. Dankeschön. Hier finden wir die Situation vor. Hier ist von einem Bild des Tieres die Rede, das Geist oder Odem, das heißt Leben, bekommt. Und es wird gesagt, dass alle getötet würden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Für uns also, wir sehen das schon allein aus diesem Vers, eine entscheidende Frage, auch zu wissen, was das Bild des Tieres ist. Denn ohne dieses Wissen können wir dieser Gefahr nicht ins Auge sehen und uns auf diese Situation vorbereiten. Wir haben uns mit dem Mahlzeichen des Tieres und mit dem Siegel Gottes beschäftigt. Hier auf diesem Bild ist unsere Zeit dargestellt, symbolisch, in der Menschen entweder versiegelt werden mit dem Siegel Gottes oder das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Dieser Gegenstand sollte uns vertraut sein. Nur so kurz zur Wiederholung. Dies ist der entscheidende Endkonflikt, den die Offenbarung uns schildert. Nach diesem Konflikt um das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres finden wir nur noch den Abschluss der Gnadenzeit. Eine Zeit, in der niemand mehr Buße tun kann. Eine Zeit, in der niemand mehr umkehren kann. In diesem Konflikt entscheidet sich ewiges Leben, ewige Verdammnis. Und die Bibel stellt es uns deutlich vor Augen, dass diese Auseinandersetzung in unsere Zeit hineinfällt. Wir haben deutlich gesehen und bewiesen aus der Schrift, was das Siegel Gottes ist. Wir haben dazu mehrere Texte zitiert, die den Sabbat des vierten Gebots, der 10 Gebote, als das Zeichen oder das Siegel zwischen Gott und seinem Volk darstellen. Wir sehen also, dass dieses Zeichen an Stirn oder auch an der Hand ein Zeichen ist der Gottestreue und der Gläubigkeit und der Unterwerfung unter die Autorität Gottes, eine Anerkennung Gottes als den Schöpfer und als den Gesetzgeber. Demgegenüber finden wir das Malzeichen des Tieres als das genaue Gegenteil. Das Tier haben wir eindeutig identifiziert. Wir haben dieses Tier in den ersten Versen von Offenbarung 13 erkannt und genug Merkmale gefunden, um dieses Tier aus dem Meer zu identifizieren. Und wir haben diese 7 Punkte festgehalten. Wir haben gesagt, es ist eine politische Macht, eben weil es ein Tier ist. Ein Tier ist immer eine politische Macht. Wir haben gesagt, es erhält seine Macht vom heidnischen Rom. Wir haben gesagt, es ist eine weltweite Herrschaft. Wir haben auch gesagt, es ist eine religiöse Macht. Wir haben gesagt, es ist eine christenverfolgende Macht. Und sie maßt sich an, Sünden zu vergeben und die Stellung Gottes einzunehmen. Diese 7 Punkte haben wir zuerst festgehalten und konnten zu keinem anderen Schluss kommen, als dass das Tier aus dem Meer in Offenbarung 13 das Papsttum ist. Und dieses Papsttum hat ein Malzeichen, ein Merkzeichen seiner Autorität. Und die katholische Kirche hat seit jeher dies als das Merkzeichen ihrer Autorität betrachtet, nämlich die Veränderung der göttlichen 10 Gebote, insbesondere der Tatsache, dass sie das 4. Gebot, das Sabbatgebot, in den Sonntag umwechselte. Wir sehen, das Malzeichen des Tieres als das Merkzeichen der römisch-katholischen Kirche an, die hiermit beweist, dass sie Macht hat, das Gesetz Gottes zu ändern. Dass also der Mensch nicht allein der Bibel sich zu unterwerfen hat, sondern dass der Mensch auch auf die Autorität der Kirche zu hören hat. Und wenn die Kirche, damit meinen die Katholiken sich selbst, wenn die Kirche diese Gebote oder Doktrinen ändert, dann ist das für alle verbindlich. Daraus leitet die katholische Kirche auch die Unfehlbarkeit des Papstes ab. Aber wir wissen aus der Schrift ganz genau, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Wir finden viele Gegensätze zwischen der biblischen Lehre und dem Katholizismus. Das war auch die Ursache während der Zeit der Reformation, dass überhaupt so etwas wie ein Protestantismus entstanden ist, ein Protest gegen die Irrlehren des Papsttums. Und wir verstehen uns auch als Anhänger dieser oder Nachfolger dieser Protestanten, die einzig und allein die Bibel hochhalten als das von Gott geoffenbarte Wort Gottes. Keine andere Doktrinen, nichts anderes ist verbindlich für den Glauben als dieses Wort allein. Gut, wir wollen dann das Bild des Tieres einmal näher betrachten und wir lesen dazu den Vers 11 in Offenbarung 13. Offenbarung Kapitel 13, den Vers 11 bitte.
Mhm.
Dankeschön. Also, hier kommt die Situation, dass ein anderes Tier auftaucht. Und dieses Tier wird auch beschrieben, auch in den folgenden Versen. Hier haben wir auf dem Bild einmal dargestellt, wie der Zeichner sich dieses Tier vorgestellt hat. Es kommt also nicht aus dem Meer, sondern es kommt aus dem Land. Und es hat zwei lammartige Hörner. Wir wollen einmal ein bisschen in diese Symbolik einsteigen. Was erwarten wir, wenn die Bibel von einem Tier spricht? Das Merkmal haben wir schon des Öfteren beschrieben. Ein Tier ist immer eine politische Macht, richtig? Wir finden das im Propheten Daniel im Kapitel 7, in Vers 17 und Vers 23. Also, wir haben es wieder mit einer politischen Macht zu tun. Was sagt uns der Vers 11 noch aus? Wir haben ja in Offenbarung 13, Vers 1 und 2 gesehen, dass dieses Tier aus dem Meer kommt. Auch Daniel 7 beschreibt uns eine Vision, in der vier Tiere aus dem Meer kommen. Und scheinbar kommen die Tiere sonst immer aus dem Meer, was sehr typisch ist für diese prophetischen Symbole. Hier aber kommt es aus der Erde. Was bedeutet es denn überhaupt, wenn ein Tier aus dem Meer kommt, aus dem Wasser? Wenn wir Offenbarung 17, Vers 15 aufschlagen, ein bisschen weiter blättern, dann finden wir dort die Antwort. Seite 268. Dankeschön. Also ganz deutlich wird es hier formuliert. Wir brauchen hier gar nicht weiter zu interpretieren. Wasser ist was? Es sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Also die Nationen, die Tiere, die aus dem Wasser hervorkamen, sind Nationen, die aus Völkern hervorgehen. Und wir fanden das bei den europäischen Staaten oder auch bei den Staaten des Nahen Ostens, wie sie uns im Daniel beschrieben werden. Wir fanden es ja auch so vor, dass hier diese Staaten tatsächlich auch durch Kriege entstanden sind und ihre Gebiete gegenseitig erobert haben. Die sind in einem Gebiet entstanden, wo das bereits dicht besiedelt war. Es war keine Neuansiedlung, sondern es war eine Entstehung eines neuen Staates auf einem bereits besiedelten Gebiet. Dieses Tier kommt nicht aus dem Meer, sondern im genauen Gegensatz dazu. Nämlich, es entsteht auf dem Land. Und die Entstehung einer Nation auf dem Land bedeutet in der Prophetie also, dass es dort entsteht, wo vorher eine Bevölkerung nicht vorhanden war. Die Bevölkerung, die diese Nation bildet, war vorher nicht vorhanden. Es ist erst auf ihr Territorium gekommen, um sich dann erst als Staat zu formieren. Wir könnten es sozusagen in einem Beispiel fassen. Stellen wir uns vor, dass die Antarktis von vielen Menschen besiedelt wird. Viele Menschen ziehen in die Antarktis und sammeln sich dort an und bilden nun einen Staat. Dann hätten wir die Symbolik vorliegen, dass ein Tier aus der Erde emporsteigt. Das ist das, was die Bibel mit dieser Symbolik ausdrückt. Wenn wir noch einmal zurückdenken an unser Offenbarungsstudium, Kapitel 12, die Verse 14 bis 16, vielleicht wollen wir die auch mal lesen, Seite 265, Offenbarung 12, Vers 14 bis 16. Dann werden wir entdecken, dass dieses Symbol der Erde uns wieder begegnet. Mhm. Dankeschön. Also hier wieder die Symbole Wasser und Erde. Was wollen die uns nun mitteilen? Hier wird ja von der Zeit, von den 3,5 Zeiten berichtet. Das sind also die 1260 Jahrtage der päpstlichen Verfolgung. Und die Frau, die hier beschrieben wird, ist die Gemeinde Gottes. Nach 2. Korinther 11, Vers 2. Diese soll durch den Drachen vernichtet werden. Wodurch? Durch Wasser, durch Völkermassen. Sie ist, bitteschön, ist eine Frage. Ja, danke schön. Das war Psalm?
65, Vers 8.
Psalm 65, Vers 8. Zur Ergänzung für das Manuskript. Dankeschön. Gut, aber die Symbolik bedeutet also hier, dass die Frau Zuflucht findet vor den sie bedrohenden Völkern. Wir haben auch deutlich gemacht, weil wir gerade die Chronologie in Offenbarung 12 betrachtet haben, dass die Gemeinde Gottes zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Zuflucht fand, nämlich auf der sogenannten neuen Welt, in der neuen Welt, nämlich in dem damals neu entdeckten Amerika. Hier fanden Christen Zuflucht vor dem Machtbereich des Papsttums. Sie flüchteten dorthin, weil sie sich dort eine bessere Zukunft erhofften, in der es Religionsfreiheit geben sollte, und viele haben ihre Gestade aufgesucht, und tatsächlich hat sich Amerika auch formiert als eine Macht, die ganz entgegengesetzt den päpstlichen Grundsätzen strukturiert war. Aber wir wollen erst einmal, bevor wir etwas wirklich dingfest machen, die weitere Merkmale betrachten. Wenn wir Offenbarung 13, Vers 10 betrachten, der ja in unmittelbarem Zusammenhang steht mit Vers 11, dann finden wir auch einen Hinweis für die zeitliche Einordnung der Entstehung dieser Macht. Denn der Vers 10 sagt, wenn meine Übersetzung ist in dem Fall etwas schlechter, vielleicht lesen wir es mal nach der Kannstein-Übersetzung, Vers 10. Die Übersetzung ist auch nicht treffend. Wir haben den Punkt auch damals betrachtet. Der Grundtext gibt hier an, wenn jemand andere ins Gefängnis führt, so wird auch er ins Gefängnis geführt werden. Und so macht der Satz auch Sinn. Und das ist auch eine Erfüllung dessen, was sich im Papsttum ereignet hat. Nämlich hat das Papsttum die Christen ja über Jahrhunderte verfolgt, bis schließlich zu dem Zeitpunkt, wo der Papst selbst gefangen geführt wurde. Nämlich 1798, als in Italien die Republik ausgerufen wurde und der Papst in Gefangenschaft genommen wurde. Und das fällt also ins Ende des 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit wird Johannes aber in der Vision gezeigt, dass ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen soll. Wir ordnen es also zeitlich ein in das zu Ende gehende 18. Jahrhundert. Wir finden nämlich in der Zeitprophezeiung, ist der aus der Projektor? Ich wollte dazu ein Dir an die Wand werfen. Wir finden nämlich in der Zeitprophezeiung der 1260 Jahre deutlich beschrieben, wann dieses Ende dieser päpstlichen Macht sein sollte. Und das fällt in die Folgen der Wirren der Französischen Revolution. Ich möchte daran kurz erinnern. Uns ist hoffentlich diese Prophezeiung der 1260 Tage allen bekannt. Wir haben sie jedenfalls öfter erörtert. Das Ende der päpstlichen Vorherrschaft fällt ins Jahr 1798, ist eine Folge der Französischen Revolution. Denn in Frankreich war die Situation damals folgende, dass ein Hass entstand gegen Adel und Klerus. Und man verwarf in Frankreich damals nicht nur den Adel, sondern vor allem auch den Klerus, also die Kirche, weil man ihr auch die Ursachen der politischen Situation damals in Frankreich zuschrieb. Und man macht aber keinen Unterschied zwischen der Kirche und der Bibel, sondern man sah die Kirche als ein Stellvertreter der Bibel und sagte, wenn die katholische Kirche sich so in Europa verhält, dann wollen wir mit der Bibel nichts zu tun haben. Und das kam ja auch zu der sogenannten Schreckensherrschaft einer Zeit in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts, in der die Bibel verboten war, in der es auch noch spezielle Verfolgungen gab gegen Bibelgläubige. Und man wähnte sich damals so klug in Anführungsstrichen, dass man meinte, man brauche keinen Gott. Man erhob eine Göttin der Vernunft als Göttin und wandte sich sogar vom Sieben-Tage-Rhythmus ab, weil man die sieben Tage ja nur auf die Bibel zurückführen konnte, und scheiterte aber kläglich mit einer 10-Tage-Woche. Das entscheidende Jahr der Französischen Revolution war das Jahr 1789. Das ist viel noch aus dem Geschichtsunterricht bekannt und uns wird diese Zahl auch gleich wieder begegnen. Wir wollen einmal weitere Merkmale betrachten. Der Vers 11 gibt nämlich noch mehr her. Denn es heißt ja, ist ja hier die Rede von Hörnern gleich einem Lamm. Was ist ein Lamm? Bitte? Ein Lamm ist ein junges Schaf. Wenn diese Nation mit einem jungen Hörner hat, wie ein junges Schaf, dann gehen wir davon aus, dass es auch eine junge Nation ist. Und das deckt sich ja auch mit unserer Vermutung, dass es erst im Ende des 18. Jahrhunderts aufkommen sollte. Und das wäre ja tatsächlich eine sehr junge Nation. Das Stichwort Lamm erinnert aber auch an mehr. Nämlich an Christus. Richtig. Von dem gesagt wird, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Johannes 1, Vers 29. Was können wir schlussfolgern? Es ist nicht nur eine junge Nation, sondern auch eine christliche Nation mit lammähnlichen Hörnern. Wir wollen jetzt noch einmal zwei weitere Verse lesen, nämlich die Verse 14 und 15 in Offenbarung 13, um weitere Merkmale uns anzuschauen. Offenbarung 13, die Verse 14 und 15, bitte. Dankeschön. Also wenn wir uns diese Merkmale vor Augen führen, dann stellen wir etwas fest über die politische Struktur dieses Staates. Sonst hatten alle anderen Tiere, die uns begegneten, Kronen. Dieses Tier hat aber keine Kronen. Eine Krone ist sozusagen ein Merkmal für eine Monarchie. Aber die Tatsache, dass dieses Merkmal hier fehlt, lässt uns vermuten, dass es sich um keine Monarchie handelt. Das heißt, es würde bedeuten, es ist keine Königsherrschaft. Der Gegensatz zur Monarchie ist aber was? Die Republik. eine Staatsform, in der kein König herrscht. Wir sehen auch durch die Tatsache, dass hier von denen die Rede ist, die auf Erden wohnen, es sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie und so weiter, das zeigt uns, dass die politischen Handelnden offenbar die Bevölkerung selbst ist. An welche Staatsform könnten wir daraufhin denken? An eine Demokratie, natürlich. Wenn die im Staat Wohnenden die Handelnden sind, dann muss von einer Demokratie die Rede sein. In der Vers 11 spricht aber auch von zwei Hörnern. Was ein Horn generell bedeutet, können wir nachlesen in 1. Samuel 2, Vers 10. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 10 im Alten Testament. Hier finden wir eine Erklärung, was Hörner bedeutet. Dankeschön, Seite 268 im Alten Testament. Ja, der Grundtext spricht hier nicht vom Haupt, sondern vom Horn. Auch die Elberfelder schreibt: Der Herr wird richten die Enden der Erde, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und auch wenn man die Psalmen liest, wie oft ist vom Horn die Rede. Und dies scheint für uns etwas unverständlich, weil wir diese Metapher nicht so recht begreifen. Aber dieser Text erklärt eigentlich, was ein Horn eigentlich bedeutet, denn es ist ja hier von Macht die Rede. Hörner sind also ein Symbol für Gewalt oder beziehungsweise Macht innerhalb eines Reiches. Wir finden das auch im Propheten Daniel wieder, wo wir auch Tiere mit Hörnern finden. Dort haben wir zum Beispiel in Daniel 8 die Weissagung vom Tier mit dem Horn, und dieses Horn wird verdrängt durch die vier anderen Hörner, was ja ein Hinweis ist auf die vier Teilreiche von Griechenland, die vier Diadochenreiche. Oder auch wenn wir Daniel 7 schauen, das vierte Tier hat 10 Hörner, 10 Teilreiche. Wir sehen also, dass es sich um eine Gewalt oder eine Macht handelt innerhalb eines Reiches. Und dieses das Tier aus Offenbarung 13 hat also zwei Hörner. Es fußt also auf zwei verschiedene Gewalten. Bitte, da war eine Frage.
Jeremia 48, Vers 25, da heißt es auch: Das Horn Moabs ist abgeschlagen und sein Arm ist zerbrochen, spricht der Herr. Also die Macht Moabs ist geschlagen, das ist abgeschlagen, das Horn Moabs. Ich glaube, da
wird er. Dankeschön, das war Vers. Jeremia 48?
Ja, Vers 25.
Vers 25. Dankeschön. Wir haben ja gesagt, es handelt sich um eine christliche Nation. Was ist denn das Merkmal einer christlichen Nation überhaupt? Es ist folgendes: Es ist die Trennung von Kirche und Staat. Das, was eine christliche Nation zu einer christlichen Nation macht, ist diese strikte Trennung von Kirche und Staat. Weil nämlich nur auf diese Art und Weise zwei Dinge gewährleistet sind: bürgerliche Freiheit und religiöse Freiheit. In dem Moment, wo die Gesetze des Staates die Religion beeinflussen, haben wir eine Verquickung von Kirche und Staat. Aber das ist das Ende von jeglicher Glaubensfreiheit, weil ja der Staat durch Gesetze vorschreibt, was zu glauben ist oder wie Religion auszuüben ist. Diese Dinge müssen getrennt sein, um religiöse Freiheit aufrechtzuerhalten und bürgerliche Freiheit. Das ist der Grundsatz des Protestantismus oder des protestantischen Staates, des christlichen Staates, wie wir ihn hier vorfinden. Wollen wir noch als letzten Punkt lesen, Verse 16 und 17 in Offenbarung 13. Offenbarung 13, die Verse 16 und 17. Dankeschön. Wir sehen also hier, dass hier nicht nur von den Menschen die Rede ist, die in diesem Land leben, sondern von allen. Dieses Mahlzeichen des Tieres soll allen Menschen aufgezwungen werden. Es ist kein Konflikt, der sich nur auf diese Nation begrenzt, sondern auf alle. Wir sehen daraus aber, dass die Macht dieser Nation so groß sein muss, dass sie Einfluss hat auf alle anderen Völker. Wir sprechen also hier von einer Weltmacht. Und das deckt sich auch mit allen anderen prophetischen Symbolen bezüglich des Tieres, denn was uns in Daniel 7 aufgezählt wurde, oder wo wir auch Tiere gefunden haben, immer handelte es sich um eine Weltmacht, nicht um einzelne Staaten, die unter ferner Liefen eine Rolle spielten, sondern um wirkliche Weltmächte. Und so verhält es sich auch hier. Wir suchen, um jetzt mal die Merkmale zusammenzufassen, wir suchen eine junge Nation, die um 1798 aus Zufluchtsuchenden in einem Land, das vorher keine Nation war, das sich als ein Land darstellt, wo eine Demokratie herrscht, mit religiöser und bürgerlicher Freiheit. Ein Land, das zu einer Weltmacht emporstieg. Welches andere Land kann gemeint sein, wenn nicht die USA? Die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Merkmale scheinen wieder so deutlich zu sein, dass kein anderer Schluss zugelassen werden kann. Es verhält sich tatsächlich mit den USA so. Sie erfüllen alle Punkte, die hier aufgezählt wurden. Wir wollen das kurz einmal repetieren und diese Punkte daraufhin untersuchen. Wir haben also gesagt, sie ist eine Weltmacht. Ist die USA eine Weltmacht? Sicher, noch zu Zeiten, als wir zwei Weltmächte hatten in der Welt, die UdSSR und die USA, konnte man noch schwanken in diesem Punkt. Aber mittlerweile ist es so, dass die USA sich zur alleinigen Weltmacht in dieser Welt entwickelt hat. Weiter haben wir gesagt, es kommt aus der Erde. Es ist also eine Zufluchtsstätte für solche, die damals dem europäischen Boden entfliehen wollten, um einfach nicht mehr unter dem Machteinfluss des Papsttums zu stehen. Und es ist tatsächlich so. Christen haben schon vor dem 18. Jahrhundert Europa verlassen, um als Siedler in Amerika zu leben. Die Mayflower ist hier ein Symbol für die ersten Pilger, ein Schiff, auf dem Christen an Bord waren, um dort sich eine neue Zukunft aufzubauen. Und viele Verfolgte zogen nach Amerika, weil sich hier ein Staat etablierte, der christliche Freiheit kannte. Wir haben gesagt, es sollte gen Ende des 18. Jahrhunderts entstehen. Ist die USA am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden? Gewiss. Politisch verhält es sich so. Die USA hat sich zu verschiedenen Staaten zusammengefunden und als solche sich einen gemeinsamen Vertrag gegeben. Und es war 1787, als die Verfassung der Bundesstaaten entstand, und bereits 1789 wählte sie ihren ersten Präsidenten, George Washington. 1789, exakt das Jahr der Französischen Revolution, das das Ende des Papsttums einleitete. Wir sehen also, wie diese Dinge sich überschneiden und wie sich hier wieder Mächte ablösen. Sonst fanden wir im Daniel auch eine Chronologie der Weltreiche. Und dort fanden wir vor, dass eine Macht die andere eroberte. Hier scheinen aber zwei Staaten unabhängig voneinander zu entstehen. Die eine verfällt und die andere wird emporgehoben. Aber doch nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen, denn es steht auch geschrieben, dass es aus der Erde kommen sollte, nicht aus dem Wasser, aus wilden, bewegten Wasser, was kriegerische Auseinandersetzung von Völkern beschreiben würde. Wir haben gesagt, es ist eine junge Nation. Sie ist eine junge Nation, nämlich 200 Jahre. Das ist kein Alter für ein Land und schon gar nicht für eine Weltmacht. Wir haben gesagt, es ist eine christliche Nation. Ist die USA eine christliche Nation? Gewiss, denn sie formulierte ihre Verfassung eben auf der Erfahrung der päpstlichen Tyrannei, welche in Mitteleuropa herrschte, praktisch unter dem Motto nie wieder Papsttum. Sie wählte dazu eine Gewaltenteilung von Kirche und Staat, was ja angedeutet wird in der Prophezeiung durch die beiden Hörner, durch bürgerliche und religiöse Freiheit. Und ich habe diesen Punkt erwähnt als die Grundvoraussetzung eines protestantischen Staates, eines christlichen Staates. Der Heiland selbst hat so formuliert: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Auch wenn wir uns einmal anschauen, wie das Gesetz Gottes sich darstellt, dann finden wir zwei getrennte Tafeln. Und die eine Tafel beinhaltet die Gebote 1 bis 4 und die zweite Tafel beinhaltet die Gebote 5 bis 10. Warum gerade hier die Trennung? Weil die ersten vier Gebote ausdrücken das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Wie bitte? Die ersten vier hatte ich mit. Die ersten vier Gebote beinhalten das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an und diene ihn nicht. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen und gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Alles Gebote, die das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen regeln. Hier aber handelt es sich auf der zweiten Tafel handelt es sich um Gebote, die zusammengefasst werden in dem Gebote, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das bedeutet, das Zusammenleben der Menschen untereinander wird geregelt. Beispiele: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und wie die anderen Gebote auch heißen mögen. Das zeigt uns deutlich, es handelt sich um Gebote, für die praktisch der Staat verantwortlich ist. Gott hat zwei Hüter. Einmal seine Gemeinde und für die zweite Tafel den Staat. Der Staat regelt die Belange der zweiten Tafel und die Kirche oder die Gemeinde regelt die Belange der ersten Tafel. Aber was passiert jetzt, wenn der Staat Gesetze verabschiedet, die diese erste Tafel betreffen? Wenn praktisch der Staat sich anmaßt, über die Gesetze zu entscheiden, die das Zusammenleben oder das Verhältnis zwischen dem Einzelnen, dem Gläubigen und Gott regeln, dann, was passiert dann? Ein gläubiger Mensch wird dann zum Gesetzesübertreter. Aus dem Lamm, was uns hier in der Prophezeiung dargestellt wird, wird ein Drache. Aus einer christlichen Nation wird eine katholische Nation. Denn was passiert, ist nichts anderes, als dass sich der Staat anmaßt, in die Religion einzugreifen, um zu bestimmen, was der Einzelne zu glauben hat. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, wie sie die Grundsätze der USA von Beginn an waren, sind dann nicht mehr gewährleistet. Die Situation, die dann auftritt, ist das, was wir schon in Vers 11 gelesen haben. Dieses Tier redete wie ein Drache. Es hat lammähnliche Hörner, aber es redete wie ein Drache. Und das ist das, was aus dieser Nation dann entstehen soll. Aus ihrem christlichen Bekenntnis wird satanisches Handeln. Aus Protestantismus wird Katholizismus. Das ist das, was uns die Prophezeiung vorhält. Und wir wollen einmal diesbezüglich tiefer gehen, um dies zu bestätigen. Wir wollen dazu noch einmal die Verse 15 und 16 lesen in Offenbarung 13, Seite 266, Neue Testament, die Verse 15 und 16. Schönen Dank. Also wir hatten aufgrund dieses Verses gesagt, und das wollen wir hier einmal festhalten, dass von den USA das Mahlzeichen auf alle Länder ausgehen wird. Das ist auch der Grund, warum in allen Ländern vor diesem Mahlzeichen gewarnt werden wird. Wir finden das bestätigt in der dreifachen Engelsbotschaft. Offenbarung 14, Vers 6. Der Vers 6 soll uns ausreichen. Da heißt es, und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, und es, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, wem alles, und jeder Nation, und jedem Stamm, und jeder Sprache, und jedem Volk. Ist hiermit irgendeine Sprache, irgendein Stamm, irgendeine Nation, irgendein Volk ausgespart? Nein, wir sehen also deutlich, dass diese dreifache Engelsbotschaft an jede Nation zu gehen hat. Und der dritte Engel spricht es deutlich aus. Er sagt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Also, hier ist vom Tier, vom Bild und vom Mahlzeichen des Tieres gewarnt. Und diese Botschaft hat zu gehen an jede Nation, an jeden Stamm, jede Sprache, jedes Volk. Also sehen wir ganz deutlich, dass dieses Mahlzeichen des Tieres aller Welt aufgezwungen werden soll. Es soll zwar von Amerika ausgehen, aber es soll auf alle Welt übergehen. Womit haben wir es zu tun? Das Mahlzeichen des Tieres, haben wir gesagt, ist die Sonntagsfeier, das besondere Merkzeichen der römisch-katholischen Kirche. Die Todesstrafe, die hier erwähnt ist, im Zusammenhang mit dem Mahlzeichen des Tieres und der Anbetung des Bildes, finden wir auch in Matthäus 24, die Verse 9 und 10. Dankeschön. Matthäus 24, die Verse 9 und 10. Und das ist die Endzeitrede. Wir lassen den Finger in Offenbarung 13. Das ist die Endzeitrede von Jesus Christus. Und er wird ja hier gefragt nach den Zeichen des Endes. Dankeschön. Also was wird hier gesagt? Dann, die Zeichen der Zeit geschildert, die wir längst schon alle vor unseren Augen erfüllt sehen, nämlich Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben und so weiter, Kriege. Und dann heißt es, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Eine Christenverfolgung ist hier vorhergesagt. Und das ist ja das, was wir in Offenbarung 13 finden. Eine Christenverfolgung. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und Vers 9 sagt weiter, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Von welchen Nationen? Von allen Nationen. Es gibt kein Land, wo man mehr Zuflucht findet. In allen Nationen der Erde wird dieser Hass gegen Gottes besonderes Volk entbrennen. Und Gottes besonderes Volk sind die, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu, die versiegelt sind mit seinem besonderen Siegel, was sich ausdrückt in der Einhaltung aller 10 Gebote, besonders dieses Siegels, nämlich des Sabbatgebotes. Und deswegen sagt er ja auch in Vers 20, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Es scheint also ein besonderes Gebetsanliegen zu sein, dass dieser Sabbat doch auch in dieser Zeit heilig gehalten werden kann. Wir sehen also auch in Matthäus 24 begegnet uns dieser Konflikt, den uns die Offenbarung so deutlich schildert. Aber was bedeutet jetzt, wie können wir das konkretisieren, was bedeutet es, dass dieses Mahlzeichen unter Androhung der Todesstrafe aufgezwungen wird? Es bedeutet nichts anderes, als dass dieser Sonntag per Dekret oder per Gesetz den Menschen aufgezwungen wird. Die Menschen werden verpflichtet, diesen Sonntag heilig zu halten und dabei den Sabbat zu übertreten. Wir sprechen deswegen in diesem Zusammenhang vom Sonntagsgesetz. Es ist also ein Sonntagsgesetz, was die Nationen der Erde heimsuchen wird. Offenbarung 13 schildert uns ja schon in Vers 11, dass diese Nation reden wird, dass dieses Tier aus der Erde mit den lammähnlichen Hörnern redet wie ein Drache und dass die Todesstrafe, die ja in den USA immer existiert hat, dazu benutzt wird, um den Menschen ein Sonntagsgesetz aufzunötigen. Und mit diesem Sonntagsgesetz redet die USA nun wie ein Drache und bewirkt aber die Unterwerfung unter ein päpstliches Gesetz. Daher die Verbindung zwischen dem zweiten Tier und dem ersten Tier. Denn es ist die USA, die veranlasst, dass dieses Tier wieder zu seiner ursprünglichen Vormachtstellung gelangt. Nämlich einfach durch die Tatsache, dass es sein päpstliches Gesetz, sein päpstliches Sonntagsgesetz für die USA und in Folge für alle Welt wieder verbindlich macht. Und damit haben wir den Konflikt, der seit Anbeginn im Universum tobt, am Ende der Zeit auf der ganzen Erde. Nämlich ein Konflikt um das Gesetz Gottes. Ein Konflikt, in dem auch wir uns fragen müssen, wollen wir Gott mehr gehorchen oder den Menschen? Wollen wir uns der Autorität eines päpstlichen Gesetzes unterstellen oder wollen wir dem Gott des Himmels die Treue halten, indem wir seine Gebote halten? Das ist eine entscheidende Frage, die an uns hier herantritt. Wir wollen in diesem Zusammenhang zur Vervollständigung den Vers 12 auch lesen. Offenbarung 13, Vers 12.
Und es liegt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anheben, dessen tödliche Wunde heil geworden war.
Ja, also hier wird die tödliche Wunde heil, wieder vollständig heil, und wenn etwas wieder vollständig heil ist, dann ist wieder der alte Zustand hergestellt. Und den alten Zustand des ersten Tieres, des Papsttums, kennen wir. Wir finden auch die Tatsache, dass hier die Anbetung des ersten Tieres wieder herbeigeführt wird. Und das geschieht eben durch die Aufrichtung dieses Sonntagsgesetzes. So, jetzt ist vom Bild des Tieres die Rede. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was dieses Bild des Tieres wirklich meint. Und wir sind ja an die Sache schon ziemlich nah herangekommen. Aber wir wollen dazu lesen die Verse 14 und 15. Offenbarung 13, die Verse 14 und 15. Dankeschön. Also, hier wird ein Bild gemacht, ein Bild vom ersten Tier. Und wir verstehen die Worte der Offenbarung immer besser, denn wir wissen ja, was dieses Tier ist. Wenn wir einmal ein Foto betrachten, wo jemand drauf ist, dann haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten zu erkennen, den, der da drauf ist, wiederzuerkennen. Warum? Weil die Person, die auf dem Bild drauf ist, dieselben Merkmale hat wie das Original. Wir sehen, dass ein Bild dieselben Merkmale haben muss wie das Original. Und wenn ein Bild des Tieres entsteht, welche Merkmale hat dann das Bild des Tieres? Natürlich die Merkmale des Tieres. Denn es ist ja ein Bild des Tieres, ein Abbild. Wenn wir die Merkmale des Bildes Tieres definieren wollen, müssen wir die Merkmale des Tieres selber beschreiben. Und das können wir aus der Geschichte. Denn wir finden ja die Merkmale in der Offenbarung so treffend dargestellt, dass wir keine Mühe haben, aus der Geschichte dieses Tier, die römisch-katholische Kirche, zu identifizieren. Die Merkmale des ersten Tieres, des Tieres aus der Erde, des Papsttums, sind folgende. Der erste Schritt, der dazu führte, dass das Papsttum Papsttum wurde, war der Abfall. Die Kirche ist in den ersten Jahrhunderten tiefer und tiefer gefallen, verlor damit aber auch den Geist und die Kraft Gottes. Und in dieser Situation kam es zum zweiten entscheidenden Schritt, nämlich die Hilfe des Staates zu suchen. Da sie nicht mehr auf die Kraft Gottes bauen konnte, suchte sie die Hilfe des Staates. Der zweite Schritt ist demnach eine Verbindung von Kirche und Staat. Das Papsttum konnte nur herrschen in Europa, weil es selber zum politischen Staatssystem wurde, weil es selber Macht empfangen hat. Nur so konnte die Tyrannei des Papsttums in Europa herrschen. Aber wenn die Kirche über staatliche Gesetze wacht oder religiöse Gesetze als staatliche Gesetze verabschiedet, dann wird jeder Andersgläubige logischerweise zum Gesetzesübertreter. Wenn jemand nicht das glaubt, was die Kirche glaubt, dann wird er zum Gesetzesübertreter und die logische Folgerung ist Verfolgung. Denn dann trifft mich ja die Strafe, die das Gesetz fordert. Und das war das, was das Papsttum ausgezeichnet hat. Das war die Ursache, warum so viele sogenannte Ketzer auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Einfach, weil sie nicht den im Staat gültigen Doktrinen des Papsttums gehorsam sein wollten, sondern die Bibel als alleinige Glaubensgrundlage hochhielten. Das Bild des Tieres hat also diese Merkmale. Abfall einerseits und es geht eine Verbindung von Kirche und Staat ein. Wenn wir jetzt einmal an Abfall denken, wer kann dann gemeint sein? Die katholische Kirche ist es nicht allein, die ein Interesse daran hat, ein Malzeichen des Tieres aufzurichten. Zudem war sie schon seit Jahrhunderten abgefallen. Wir können also unsere Gedanken von der römisch-katholischen Kirche zur Identifizierung des Bildes weglenken. und die Frage stellen, was für Sonntagshalter gibt es denn noch? Wir fragen nach Sonntagshaltern, weil ja das Mahlzeichen des Tieres aufgerichtet werden soll, nämlich der Sonntag. Und welche Sonntaghalter gibt es noch? Die bekenntlichen Protestanten. Hier sind wir also auf einer heißen Spur. Die Protestanten sind aber zahlreich. Wir könnten die Frage stellen, welche Protestanten sind es denn? Aber ich glaube, wir kommen dem Bild des Tieres sehr viel näher, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Protestanten ein Problem haben. Denn gerade weil sie zahlreich und uneins sind, wollen sie sich dadurch stärken, indem sie sich einen. Sie wollen sich aus ihrer Zersplitterung lösen, sie wollen wieder einen Konsens erreichen, ein gemeinsames Glaubensfundament und tun sich damit auf dieser Grundlage zusammen. Aber sie machen das nicht nach biblischer Vorgabe, nämlich dass sie sich prüfen am Wort Gottes und auch wirklich austauschen und fragen, ja, ihr von einer anderen Glaubensrichtung, warum glaubt ihr das, was ihr glaubt? Habt ihr dafür ein So spricht der Herr? Und wenn ja, dann werde ich es auch annehmen, wenn ich es aus der Bibel deutlich erfassen kann. Sondern sie sagten, gut, wir haben alle verschiedene Doktrinen. Lassen wir mal die Bibel außen vor. Gucken wir mal, was unser gemeinsames Fundament ist und formulieren einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und das ist es, was die Protestanten bis zum heutigen Tag bestrebt sind zu tun, kehren dabei aber die trennenden Lehren und doch wichtigen Doktrinen der Bibel unter den Teppich und kommen gleichzeitig den Katholiken wieder näher. Sie reichen damit ihre Hand über den trennenden Abgrund und haben dabei die Vision, eine Einheit über den ganzen Erdkreis zu erreichen. Und man nannte sich deswegen nach dem griechischen Wort für Erdkreis Ökumene. Hier finden wir einen Zusammenschluss der Protestanten, die von ihrem Ursprung her ein Ziel hatte, wieder Geltung im Staat zu erreichen, ihre Doktrinen wieder für die Menschen verbindlich zu machen. Wir sehen also in der Ökumene eine Formierung des Bildes des Tieres. Es war bereits im Jahre 1888, als, wen überrascht, in den USA ein nationales Sonntagsgesetz eingebracht wurde von einer Bewegung, die dies forcierte und sich National Reform Movement nannte. Dieser Versuch damals schlug fehl aufgrund eines adventistischen Predigers, der im Senat vorsprach und deutlich machte, wozu dieser Gesetzentwurf führen würde. Aber die Bewegung gab nicht auf und formierte sich in Organisationen, die später in den Weltkirchenrat mündeten. Wir können also über das Bild des Tieres Folgendes definieren. Wir finden hier eine Bestrebung von sonntagshaltenden Kirchen, nämlich von Protestanten, die sich vereinen wollen, nämlich in der Ökumene, um zu einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis zu kommen. Aber wird dies erst einmal erlangt, dann ist es nur noch ein Schritt, um völlige Gleichheit zu erzielen zur Gewaltanwendung. Nur ein Schritt. Denn Querulanten, die sich hier nicht fügen wollen, wird mit Hass entgegengesehen werden und man wird alles versuchen, um auch sie unter ihre Kontrolle zu bekommen. Wir haben das zweite Merkmal betrachtet, dass ein Bündnis mit dem Staat eingehen wird. Wir sehen also, dieses Bild des Tieres, diese Formation von Protestanten wird versuchen, den Staat zu benutzen, um seine Gesetze für alle verbindlich zu machen. Das heißt, ein Sonntagsgesetz im Staat aufzurichten. Und wenn dies erreicht sein wird, wenn diese Bewegung es geschafft haben wird, dass der Sonntag im Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet wird, dann wird ein Bild, dann wird dieses Bild des Tieres seine Lebendigkeit erhalten. Und die Verfolgung derer, die an die Gesetze der Bibel glauben, ist die einzige Konsequenz. Wenn wir uns das einmal bildlich noch einmal vorstellen, was ein Bild des Tieres bedeutet, dann mag das so aussehen. Wir haben hier einen Fotografen, der das Tier, das hier in die Kamera lächelt, fotografiert. Und er braucht dazu auch ein Blitzlicht. Wenn er dann dieses Bild hat, mag es sich an die Wand hängen. Und was passiert dann? Was haben wir gelesen? Es kommt der Moment, da wird ihm Leben verliehen oder Odem gegeben, sodass das Tier, Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet würden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das heißt, der Todeserlass tritt, wenn der Todeserlass in Kraft tritt, dann erhält dieses Bild des Tieres seine Lebendigkeit. Wir können also von zwei Phasen dieses Bildes sprechen. Einmal seine Formierung selber. Wir sehen das in der Formierung der Ökumene. Und zum Zweiten, wenn ein Sonntagsgesetz von den USA erlassen wird. Das ist die Zeitphase, in der dieses Tier lebendig wird. Wir sehen also, der erste Schritt ist bereits vollzogen. Das Bild des Tieres ist bereits da. Aber es kommt der Zeitpunkt, an dem auch die zweite Phase eintritt, in dem dieses Tier seine Lebendigkeit erhält. Wir wollen einmal die restlichen Verse von Offenbarung 13 in diesem Zusammenhang betrachten und uns einmal Gedanken machen, was dieses Blitzlicht beim Fotografieren des Tieres zu bedeuten hat. Wir wollen dazu Verse 13 und 14 lesen. Offenbarung 13, Verse 13 und 14.
Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verkündigt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen zu tun, vor den Augen des Tieres, die man sehen lässt.
Dankeschön. Also wir lesen hier von Zeichen und Wundern. Das finden wir an vielen Stellen in der Schrift, dass gerade in der letzten Zeit Satan wirkt durch Zeichen und Wunder. Und hier in Offenbarung 13, Vers 13 finden wir das ebenfalls. Satan wirkt durch Zeichen und Wunder. Es sind wirkliche Wunder, die hier gewirkt werden. Und wo Satan Zeichen und Wunder einsetzen kann, werden all solche, die die Bibel nicht als einzige Schutzwehr ergriffen haben, verführt werden, denn eine Offenbarung von übernatürlichen Dingen als wirkliche Wunder werden als Macht Gottes dargestellt werden, sodass man sich ihrer Überzeugungskraft nicht entziehen kann, es sei denn, dass man gestellt ist durch die Wahrheiten der Bibel. Also halten wir fest, die Bibel warnt uns, dass diese Einheit oder dieses Bild des Tieres erreicht wird durch Zeichen und Wunder. Es lässt Feuer vom Himmel fallen. Das ist hier in dieser Symbolik dieses Bildes das Blitzlicht, das entsteht, das gebraucht wird, um von dem Tier ein Bild zu machen. Feuer vom Himmel erinnert uns an was? An Pfingsten. Auch hier fiel Feuer vom Himmel, also geistiges Feuer. Oder Zungen in Form von Feuer. In Vers 3. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 3, wir haben das auch, oder 1 bis 4 haben wir im Manuskript. Da haben wir also auch eine solche Situation, dass die Christen mit einer Gabe des Himmels ausgerüstet werden, um das Evangelium in alle Welt zu tragen. Und während die Christen damals vorher ängstlich waren und eher uneins, findet man doch jetzt unter der Ausgießung des Heiligen Geistes die Situation, dass diese Christen sich einig sind und Mut haben, ja gar Feuer, um das Evangelium der Welt zu verkünden. In Offenbarung 13 werden wir aber gewarnt vor einem falschen Feuer. Ein Feuer, das vom Himmel fällt. Eine falsche Offenbarung des Geistes. Und es ist Satan, der hier Feuer vom Himmel fallen lassen wird. Es ist Satan, der hier ein falsches Pfingsten vortäuscht. Und hiermit auch, hierbei auch Zeichen und Wunder eine Rolle spielen lässt. Als die Jünger dieses Feuer empfingen, wurden sie zu einem fähig, nämlich in Zungen zu reden. Das bedeutet, dass sie andere Sprachen reden konnten, die sie vorher nicht erlernt hatten. Das Griechische verwendet das Wort Zungen für das Wort Sprache. Es ist also gleichbedeutend. Das Wort Zungenrede kommt auch nur aus dieser Übersetzung. Zunge, Glossa, gleich Sprache. Und sie wurden damit fähig, in allen Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, der Welt das Evangelium zu verkünden. Jetzt ist aber die Situation, dass eine falsche Erweckung stattfindet am Ende der Zeit. Und wir sehen auch, wenn wir die Augen aufmachen, in der bekenntlichen christlichen Welt, dass auch hier eine Gabe vorhanden ist, die sich Zungenrede nennt. Die aber, und jeder Bibelkenner weiß das, nichts damit zu tun hat mit der Gabe, die sich zu Pfingsten offenbart hatte. Denn hier wird ein Kauderwelsch geredet und man sagt, das sei eine Offenbarung des Geistes Gottes. Und wir können das kurz zusammenfassen mit einem Begriff, charismatische Bewegung. Es ist die charismatische Bewegung, die sich gerade dadurch auszeichnen möchte, dass sie den Geist vom Himmel her empfangen hat. Und als Beweis führt sie oftmals an, die Gabe des Zungenredens. Ein Kauderwelsch plappern, das keiner versteht. Es sind dann Ausleger notwendig, die dann irgendetwas übersetzen, aber häufig dann auch so widersprüchlich, dass die ganze Sache völlig an Glaubwürdigkeit verliert. Der Zungenredner, in Anführungsstrichen Zungenredner, weiß selbst nicht, was er redet, ist selbst nicht Herr seiner Lippen. Aber wir finden auch viele Wunderheilungen in dieser charismatischen Bewegung. Wunderheilungen. Auch hier werden Kranke gesund. Die Bibel schildert, die Bibel verdammt nicht generell Heilungen, denn Christus hat auch viel geheilt, aber sie sagt uns ganz deutlich, dass am Ende der Zeit gerade Satan durch Wunder wirkt. Es ist also kein Zeichen göttliches Wirkens, wenn irgendjemand Wunder offenbart, denn das sollte uns eher verdächtig machen, ob nicht hier Satan als Verführer wirkt. Denn genau das, vor dem warnt uns die Bibel. Gott möchte, dass wir der Wahrheit glauben, eben weil es die Wahrheit ist, weil es geschrieben steht. Das ist für uns die Grundlage unseres Glaubens. Und keine äußeren Offenbarungen, dass wir sensationssüchtig sind und uns angesprochen und erhoben fühlen von einer äußerlichen Offenbarung, wie es in der charismatischen Bewegung der Fall ist. Christus warnt uns allzu oft vor Zeichen und Wundern in der letzten Zeit. Aber es ist gerade diese charismatische Bewegung, die einen ganz großen Effekt hat auf die verschiedenen Kirchen. Denn sie hat ein Motto. Und dieses Motto ist: Doktrinen trennen, der Geist eint. Und wenn man einmal einen Charismatiker trifft, wird man dies auch feststellen, dass es für ihn gar keine Probleme existieren bezüglich Konfessionsunterschiede. Wenn man irgendwie glaubwürdig machen kann, dass man wiedergeboren ist oder ein Christ ist, dann ist man schon ein Bruder, völlig unabhängig davon, was man sonst noch glaubt, auch völlig unabhängig von der Warnung, dass viele falsche Propheten, viele falsche Christusse und viele falsche Irrwege in der letzten Zeit gerade aufkommen werden. Und dieses Motto der charismatischen Bewegung ist der Klebstoff der Ökumene. Die Ökumene hält gerade dadurch zusammen, dass viele verschiedene Konfessionen doch offensichtlich denselben Geist beinhalten. Katholiken sehen, unter uns wirkt der Geist Gottes, wie sie glauben. Wir haben ja die Zungenrede unter uns, wir haben ja Wunderheilung unter uns. Und dann schaut man zu der Pfingstbewegung oder zu der Pfingstkirche oder zu den Neuapostolen oder zu wem auch immer. Und dann sieht man, die haben ja auch Wunderheilungen. Die haben ja auch die Zungenrede. Da wirkt auch Gott. Und so kommt man zu der Schlussfolgerung, dass derselbe Gott in allen verschiedenen Konfessionen wirkt. Und man sagt sich, wir sind alle Brüder. Wir gehören zusammen. Wir müssen uns einen. Und deswegen ist man bestrebt, auch alle Doktrinen zu trennen, weil gerade diese charismatische Bewegung sich aus solchen zusammensetzt, die sehr gefühlsbetont sind, weil sie eben Religion aus ihren Gefühlen erfahren, aber nicht aus dem Wort Gottes. Und deswegen widerstrebt einem auch so die Auseinandersetzung, wenn sich Bibelvers mit Bibelvers begegnet, wenn man sich wirklich mit der Bibel auseinandersetzt, dann hat man das Empfinden, da ist ein schlechter Geist oder was auch immer. Und aufgrund seiner negativen Gefühle kommt man zu dem Schluss zu sagen, der Buchstabe tötet, aber der Geist eint und verzerrt somit dieses Bibelwort von Paulus. Und man sagt sich dann, wir müssen auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um uns zu einen. Und somit wird die charismatische Bewegung zum Klebstoff der Ökumene. Wir sagen aber aufgrund unserer biblischen Erkenntnis, dass diese Bewegung tatsächlich eine Geisterbewegung ist, eine geistgewirkte Bewegung. Aber es ist nicht der Geist Gottes, es ist der Geist Satan, der hier wirkt. Und Menschen, die sich gebrauchen lassen vom Geist Satans, um vermeintlich in Zungen zu reden, haben Kontakt aufgenommen mit Dämonen, mit Geistern. Und das ist die Definition von Spiritismus. Die Bibel warnt uns vor diesem Spiritismus. Und er ist sehr facettenreich. Er kommt in diesem christlichen Gewand, in diesem äußerst christlichen Gewand der charismatischen Bewegung. Aber er kommt auch in ganz anderem Gewand. In der esoterischen Bewegung, im New Age. In einer Wiederentdeckung von altem okkulten heidnischen Ding. Auch das ist wieder heute, alle genannten Dinge sind heute unter uns wieder sehr aktuell. Auch hier geschehen Zeichen und Wunder. Da erscheinen Tote und können auf einmal widersprechen und geben Botschaften aus dem Jenseits. Da greifen Heilformen um sich, wie Akupunktur, Homöopathie, Fußreflexzonenmassage, die auf Dingen beruhen, die sich weder mit Anatomie noch mit Physiologie belegen lassen, sondern nur dann tatsächlich Anwendung oder auch Wirkung finden, wenn sich die Menschen hier fallen lassen in den Glauben an das Wirken von Energieströmen, die man sich überhaupt nicht erklären kann. Aber auch dies ist eine Form von Kontaktaufnahme mit Geistern, mit bösen Geistern, mit Dämonen. Und gerade in dieser Zeit fällt die dreifache Engelsbotschaft. Denn die dreifache Engelsbotschaft warnt uns vor alledem. Sie zeigt uns, dass dieser Konflikt, der auf uns zukommt, ein weltweiter ist. Sie zeigt uns die Gefahren, die entstehen, in der wir uns befinden. Und gerade der dritte Engel ist es, der so eindringlich warnt, dass wir nicht das Tier anbeten sollen, noch sein Bild und nicht sein Mahlzeichen an unsere Stirn oder unsere Hand nehmen sollen. Sondern wir sollen feststehen. Wir sollen auf dem Boden der Bibel gegründet sein. Wir sollen sagen können, es steht geschrieben. Und wenn der Tag kommt und er ist nicht mehr fern, an dem uns dieses Sonntagsgesetz begegnet, auch in unserem Staat, dann müssen wir stehen und sagen können, es steht geschrieben. Ich will Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich will Gott treu sein. Und wir dürfen dann mit offenen Augen erkennen, es ist noch eine kleine Weile, es ist ein großer Konflikt, dem wir ins Auge sehen müssen, aber noch ein klein wenig treu sein, ein klein wenig ausharren und wir werden selig und erlangen alle Verheißungen, die der Heiland den Seinen gegeben hat. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden, sagt Jesus in Matthäus 24. Und er möchte, dass wir seine Gebote halten. Er sagt, liebt ihr mich und haltet meine Gebote. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Und Christus ist es, der uns zu diesen Dingen auffordert. Er ist es, der an unsere Herzenstür klopft. Er ist es, der uns einlädt, heute seinen Geboten treu zu sein. Er lädt uns ein, dass wir ganz uns auf seine Seite stellen, dass wir heute unsere Entscheidung festmachen, für ihn seinen Geboten nachzufolgen. Es ist nur jemand Christ, der auch seine Gebote hält. Liebt ihr mich, haltet meine Gebote, heißt es in Johannes 14, Vers 15. Und wir haben heute, wie wir hier sind, erfahren, dass besonders das vierte Gebot, das Sabbatgebot, das Gebot ist, das von der Welt und von allen bekenntlichen Christen mit Füßen niedergetrampelt wird. Die Zeit ist aber längst gekommen, in der sein Gesetz wieder herrlich erhöht werden soll, am Himmel scheinen soll, dass jeder erkennen soll, dass seine Gebote unveränderlich sind, ein Ausdruck seines Charakters der Liebe. Und er ist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist es, dem die Ehre gebührt. Und er fordert uns damit auf, ihm auch Treue zu halten, indem wir uns entscheiden, seinen Sabbat zu halten. Und ich möchte deswegen jeden, wie wir hier heute sind, auffordern, einen Bund zu machen mit Gott, auch seinen Sabbat heilig zu halten. Das ist eine entscheidende Frage, wie wir gesehen haben, eine alles entscheidende Frage. Eine Frage, die größere Wichtigkeit hat, als wir es auf den ersten Blick angenommen haben. Es ist elementar wichtig, dass wir uns heute entscheiden, seinen Sabbat heilig zu halten. Dass wir an diesem Tag mit Freitaguntergang bis Samstag Sonnenuntergang uns entscheiden, keine Arbeit zu tun. Dass wir die Versammlung aufsuchen, dass wir Gemeinschaft pflegen mit Gleichgesinnten, mit Sabbathaltern. Dass wir auch zu der Schar gehören, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Wir wollen deswegen auch an dieser Stelle die Möglichkeit geben, während wir ein Lied hören, dass wir in unserem Herzen diesen Bund mit Gott erneuern. Dass wir wirklich auch in unserem Herzen jetzt die Entscheidung festmachen. Es fällt uns morgen nicht leichter, uns dafür zu entscheiden, den Sabbat heilig zu halten. Heute ist es am leichtesten, sich dafür zu entscheiden, alle Gebote Gottes zu halten. Wir wollen jetzt die Gelegenheit geben. Wir möchten auch jetzt noch einmal betonen, dass wir gerne bereit sind, jedem, der Fragen dazu hat, wie der Sabbat heilig gehalten wird, wenn noch weiter Zweifel sind, dass wir dies anhand der Bibel auch klären, dass sie mit uns Kontakt aufnehmen, dass sie uns fragen, dass sie nach der Veranstaltung zurückbleiben und uns ansprechen. Und damit hier keine Unklarheit bleibt, sagen sie nicht in ihrem Herzen, na, wollen wir die Entscheidung mal vertagen, gehen wir erstmal nach Hause. Jetzt wirkt der Geist Gottes an unseren Herzen. Und ich bitte Sie inbrünstig, dass Sie diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Machen Sie von unserer Literatur auch Gebrauch. Und auch für solche, die sich unfähig fühlen, dies Erfahrene weiterzugeben, ist dies eine willkommene Gelegenheit, das Wort weiterzugeben. Lassen Sie jetzt den Geist Gottes an sich wirken, damit Sie einen Bund machen mit Gott, eine feste Entscheidung, seinen Ruhetag heilig zu halten, um zu denen zu gehören, die ihn lieben und seine Gebote halten. Hören wir dann unseren Chor. Zu einem gemeinsamen Gebet aufzustehen. Lieber Vater, im Namen Jesu kommen wir vor dir hin und danken dir, dass du unser Gebet erhört hast und uns dein Wort eröffnet hast durch deinen Heiligen Geist. Wir haben ernsthafte Dinge heute erfahren und wir sehen, dass wir dein Wort nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Hilf ein jedem von uns hier, denn wir sind schwach. Und es kommt etwas auf uns zu, was wir in unserer menschlichen Schwäche nicht ertragen können. Wir wollen dich aber bitten, dass das Kreuz von Golgatha doch auch nicht für uns vergebens aufgerichtet wurde. Wir wollen dich bitten, dass wir alle Kraft empfangen, die wir von hier empfangen, wir können, die du verheißen hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns alle Kraft zuteil werden lässt, die der Himmel uns zur Verfügung stellt, damit wir diesem Konflikt ins Auge sehen können. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns anrührst durch deinen Heiligen Geist, dass wir alle eine feste Entscheidung für dich machen und dass wir sie bewahren, auch für die Zeit der Trübsal. Und wir danken dir, dass du uns festigst, wie du es ja verheißen hast. Im Namen Jesu. Amen. Amen.